Willkommen zurück, meine Lieben, bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Bitcoin, kompliziert, mysteriös und nur etwas für Tech-Profis, nicht unbedingt. Meine heutige Gesprächspartnerin Nadine Wermke, die hat ein Buch geschrieben, Bitcoin für alle, die denken, Bitcoin sei nichts für sie. Meiner Meinung nach ein wichtiger Beitrag in einer Welt, die Bitcoin vielleicht nicht so viel verstanden hat, wie wir das gerne glauben in unserer kleinen Bubble. Auf jeden Fall zu empfehlen, auch deswegen, weil die Nadine, die ist eine diplomierte Wirtschaftsmathematikerin, die ist eine Versicherungsexpertin und die hat sich mit der Frage, wie man mit Bitcoin denn auch das eigene so und das, auch das gesellschaftliche Rentensystem revolutionieren könnte, ganz genau beschäftigt. Und darum geht es auch in diesem Podcast. Wir blicken in die Zukunft, wir stellen uns die Frage, wie man sein Leben und seine Bitcoin so strukturieren sollte, um auch in 20, 30 oder 40 Jahren gut leben zu können. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser spannenden Folge. Ich bin jetzt verbunden mit Nadine Wermke, Buchautorin, hat mir geschickt ihr Buch Bitcoin für alle, die denken, Bitcoin sei nichts für sie. Das ist mal ein gutes Thema für den Bitcoin-Podcast. Hallo Nadine.
Hallo Nico, schön hier zu sein.
Freut mich sehr, dass du Zeit genommen hast. Hey Nadine, es ist ein relativ dünnes Buch, ein Buch mit einem ansprechenden Titel. Wer bist denn du?
Ja, Nadine, bin von Haus aus ursprünglich sozusagen Mathematikerin, Wirtschaftsmathematikerin, komme so aus der alteingesessenen, aus der Versicherungsbranche, bewege mich seit ein paar Jahren sozusagen im Bitcoin-Space und da war es mir ein Anliegen, sozusagen diese beiden Welten miteinander zu verbinden und eben für die, die sozusagen sich nicht bisher in der Bubble befinden, genau, eben halt einen leichten kleinen Ratgeber sozusagen rauszugeben, ein Praxiseinsteigerbuch, um dann genau diese Personen außerhalb der Bubble zu erreichen.
Das Buch ist im Gerball Verlag erschienen und ist auch bereits zu kaufen im Buchhandel?
Ja, genau. Seit Januar diesen Jahres.
Hast du schon Feedback dazu bekommen, wie es läuft?
Ich habe jetzt keine genauen Verkaufszahlen oder so, aber läuft, habe auch schon viel Feedback bekommen, sozusagen inhaltlicher Art. Neulich jetzt auch eine schöne, nette, liebe Rezension vom Alex von Frankenberg. Mhm. Genau.
Hast du, wie landet man, wie wird man von der diplomierten Wirtschaftsmathematikerin mit Versicherungsbackground zur Bitcoinerin? Hol mal ein bisschen aus.
Genau. Also ich habe über 10 Jahre eben in dem Bereich gearbeitet, der sich rein um Altersvorsorge, Versorgungslücken, Produkte zur Altersvorsorge beschäftigt. Also habe nach meinem Studium, das ich 2006 beendet habe, bei einer Versicherung angefangen, bei einem Lebensversicherungsunternehmen in der Produktentwicklung. Mhm. Dort eben halt alles so von Riester-Rente, Rürup-Rente, was es in Deutschland so an geförderten sozusagen Produkten gibt, betreut, neue Produkte kalkuliert oder konzipiert. Bin dann zu einem IT-Unternehmen gewechselt, war dort über 10 Jahre tätig, wo es irgendwie drum ging da waren die Kunden, waren die Versicherungen, Vorsorge, also Beratungssoftware, zu konzipieren, aufzusetzen, mit denen dann der Versicherungsberater letztendlich beim Kunden unterwegs ist, um eben aufzuzeigen, welche Versorgungslücken hat eine Person, was passiert, wenn die mal berufsunfähig wird, was passiert, wenn die in Rente geht, was fehlt dann sozusagen monatlich, also quasi auch Beratung rund um so dieses Thema Vorsorge, Altersvorsorge. Mhm. So dass ich mich einfach schon sehr, sehr lange eben damit beschäftige oder selbst sensibilisiert bin für dieses, was fehlt mal später. Und wie früh sollte man sozusagen anfangen, irgendwie selbst da auch, ja, was dagegen zu tun, was sich aufzubauen, eben zusätzlich zu unserem in Deutschland existierenden Rentensystem.
Bist du reingegangen in diesen da, ich muss dich jetzt, man macht das nicht bei einer Lady, aber ich muss dich jetzt, weil wir über Rente sprechen, muss ich dich jetzt fragen, wie alt du bist.
Ich bin 43.
Ja, genau. Also du bist genau so alt wie ich im Grunde. Bist du reingegangen in diesen Job mit der Annahme, dass alles gut sei um das Rentensystem und die Altersvorsorge der Deutschen?
Tatsächlich kann ich dir das gar nicht mehr genau sagen. Also ich bin 25 dort angefangen. Insgesamt war ich eigentlich schon immer so der Ansicht, oder war für mich immer dieses, okay, ist es wichtig, irgendwie eine gute Ausbildung zu haben, sag mal, in sich zu investieren und irgendwie einen guten Job zu machen, und dann wird das schon, da wird man schon irgendwie immer klarkommen. Mhm. Das ist so eine Lebensphilosophie, die ich irgendwie habe. Aber tatsächlich, sagen wir mal, über dieses, was leistet das Rentensystem oder ist das ausreichend oder so, habe ich mir in dem Alter, glaube ich, nie Gedanken gemacht. Oder war das einfach nicht parat. Und umgekehrt, wenn ich jetzt sehe, bei meinen Großeltern hat es halt dicke gereicht, selbst mit einem ganz einfachen Job. Mein Opa hat 3 Kinder großgezogen, ein Haus umgebaut, damit finanziert. Die konnten in Urlaub fahren, und das eigentlich mit einem, der war ursprünglich gelernter Elektriker. Und meine Oma hat nie gearbeitet. Also von daher, sagen wir mal, aus dieser Generation davor kennt man schon noch dieses, da hat es gut gereicht. Und ja, also vielleicht wirkt man sich da in einer gewissen Sicherheit.
Hattest du als 25-Jährige oder als 30-Jährige je das Gefühl, dass es nicht reicht, dass es quasi schlechter geht für dich, für deine Generation?
Also das Bewusstsein kam zumindest dann schon recht schnell. Also ich meine, das hat man dann ja schon irgendwo auch gesehen bei den eigenen Eltern. Da ist auch dieses, die mussten schon beide, also im Gegensatz zu meinen Großeltern, mussten die schon beide irgendwie arbeiten, damit es reicht, um eine Familie mit 2 Kindern zu ernähren und irgendwie ein Haus zu haben. Und man kämpft sich dann so irgendwie. Und dann, wie gesagt, in diesem Job, wenn du dann tagtäglich diese Beratungsfälle vor dir hast, vielleicht auch mal deinen eigenen Fall durchrechnest, und dann siehst du halt sehr schnell, dass sozusagen selbst bei jemandem mit guter Ausbildung, wie gesagt, das war ja immer so meine Überzeugung, wenn man nur irgendwie gut genug ausgebildet ist, einen gut genug Job hat, dann hat man gute Voraussetzungen, dann in solchen Fällen eben zu sehen, okay, da fehlt später ganz, ganz schön viel. Und ja.
Das heißt,
und
du hast es im Job dann, also erklär mal, was du da gemacht hast. Du hast wirklich für Lebensversicherungen sind ja ein klassisches Vorsorgeprodukt, auch ein sehr umstrittenes, weil Gebühren und so weiter. Du hast quasi im Job gesehen, wie es wirklich um die Altersvorsorge und auch den Alltag oder die Sparleistungsfähigkeit der Deutschen steht.
Genau. Also weil jetzt sowohl in der Produktentwicklung und dann ja auch sozusagen diese Vorbereitung zur dieser Produktberatung, als auch dann später eben in diesem Job, in dem es genau darum ging, diese Software zu konzipieren, die man für die Beratung nutzt, wird halt genau herangezogen. Ne? Also das ist wirklich, um einen Einzelnen oder eine Familie zu beraten, wie stehen die eigentlich finanziell da und was fehlt in verschiedenen Versorgungsfällen? Also was passiert, wenn eine der Personen nicht mehr in der Lage ist zu arbeiten, also irgendwie berufsunfähig wird, was passiert, wenn eine der Personen später in Ruhestand geht oder auch verstirbt, dann, wie stehen dann die Hinterbliebenen da? Und dann einfach zu sehen, okay, jemand mit einem normalen Gehalt, wenn der sozusagen nicht entsprechende private Verträge hat oder auch irgendwie so eine betriebliche Versorgung nochmal zusätzlich, dann sind da einfach erhebliche Lücken da, die wurden sozusagen immer zum einen halt aufgezeigt in monatliche Lücken, die belaufen sich dann auf mehrere hundert Euro oder so. Also ich meine, das hängt natürlich immer vom Fall ab, ja, also wie viel Gehalt ist vorher da, ist ja häufig proportional, hundert oder auf 1000 Euro und dann nochmal.
Ich verstehe, was heißt monatliche Lücken? Das ist das, was man bräuchte in der Rente, was man aber nicht hat.
Ja, also man vielleicht mal einfach mal, um so ein Szenario mal zu skizzieren, das mache ich auch im Buch. Wenn jemand Also wir sammeln in Deutschland ja bei dem derzeitigen System, es ist ja ein umlagefinanziertes System, also es ist ja nicht so, dass das, was ich an Beiträgen entrichte, sozusagen für mich irgendwie angelegt wird, sondern die Beiträge, die die derzeit aktiven Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen einzahlen, gehen direkt an die Rentenempfänger als Leistungen. Und diejenigen, die einen Beitrag zahlen, erwerben damit aber mit ihren Zahlungen eine Anwartschaft in Form von Rentenentgeltpunkten. Also zum Beispiel, es wird jedes Jahr festgelegt, so ein Durchschnittsentgelt, also das oder bekannt gegeben, das ist das sozusagen das durchschnittliche Entgelt aller rentenversicherungspflichtigen Personen. Das wird dann als, sagen wir, Maßstab genommen. Wenn du quasi genauso viel verdienst, erwirbst du einen Punkt in dem Jahr. Wenn du weniger verdienst, hast du weniger als einen Punkt. Wenn du mehr verdienst, hast du mehr als einen Punkt. Das wird zueinander ins Verhältnis gesetzt. Und diese Punkte sammelst du über deine gesamte Erwerbszeit, die man gesetzlich rentenversichert ist. Da gibt es natürlich jede Menge Ausnahmefällen, also Selbstständigen, Beamte, die fallen ja alle da nicht rein.
Ja, okay.
Und dann sammelt man diese Punkte an und diese Punkte werden später eben mit dem aktuellen Rentenwert multipliziert. Und das ist dann die monatliche Rente, die man erhält. Und der Rentenwert wird auch jedes Jahr bekannt gegeben. Der wächst aber nicht im selben Verhältnis mit. Also der wird quasi auch, sagen wir mal, inflationsbereinigt oder an die Gehälter angepasst, wächst aber nicht im selben Verhältnis mit wie dieses Durchschnittsentgelt. Sodass dieses, wie viele Punkte erwerbe ich letztendlich in meinem Gehalt zu wie viel ist meine Rente später wert, sich dieses Verhältnis immer weiter verschlechtert.
Also was du sagst, ist, dass das System nicht funktioniert.
Ja.
Also wenn quasi das System gegen dich arbeitet und eine Lücke entsteht, die eigentlich nicht vorgesehen war, dann funktioniert das System nicht so, wie sich Hinz und Kunz das vorstellen.
Ja, also es ist halt einfach so, dass wir dann, wenn man quasi so diesen durchschnittlich immer diesen Punkt erwerben würde, man am Ende nur noch in die 48% dessen hat, was man vorher sozusagen an Einkommen hatte. Das ist natürlich, und das ist dann diese Rentenlücke, von der man eben spricht. Also, oder Versorgungslücke im Sinne von, was hatte ich sozusagen als letztes Einkommen, bevor ich in den Ruhestand gegangen bin? Und was ist meine erste Rente, die ich bekomme?
Deine Aufgabe bei der Versicherung schon vor Bitcoin war, Ansparpläne zu entwerfen, Produkte zu verkaufen, die diese Lücke schließen. Damit man quasi selbst noch zusätzlich zum staatlichen Rentensystem eine Vorbereitung trifft, weil das staatliche Rentensystem eben nicht ausreicht.
So. Genau. Das ist ja auch das, was sogar offiziell die deutsche Rentenversicherung sagt oder empfiehlt. Also auf jeder Rentenmitteilung, die man jährlich erhält, steht dick drauf, nach dem Motto, muss sich selbst noch um eine weitere ergänzende Vorsorge kümmern, weil es halt nicht ausreicht. Also sagt sogar quasi die deutsche Rentenversicherung. Und was man dann halt eben auch sieht, also als ich angefangen habe zu arbeiten, waren diese Rentenversicherungsverträge auch noch einigermaßen rentabel. Also es war, wie gesagt, 2006. Da hatte man noch zum einen ein einigermaßen Zinsumfeld. Man hatte eigentlich keine Inflation. Und mit entsprechenden geförderten Produkten, also bei denen dann vielleicht der Arbeitgeber nochmal was zuzahlt, man irgendwie Sozialversicherungsersparnis oder Steuerersparnis hat, durch das, wie die Produkte gestrickt sind, hat sich sozusagen noch so weit gelohnt, in solche Verträge zu investieren. Und gerade eben durch die Finanzkrise, durch diese lange anhaltende Niedrigzinsphase, wurden diese Produkte halt auch immer schlechter.
Das heißt, zusätzlich zur bereits nicht mehr funktionierenden staatlichen Rente wurden dann auch die privaten Alternativen, die man so genutzt hat, immer Also das heißt, die haben eigentlich dieselbe Schicksal gehabt wie die staatliche Rente, weil die staatliche Rente hat ja für deinen Großvater noch gut funktioniert.
Genau. Ja, es ist einfach dieses, sagen wir mal, da, man kann über Versicherungen ja auch irgendwie,
ja,
ne, von denen halten, was man will. Jetzt sagen wir mal, mit dem Blick von innen, ich sehe die jetzt nicht als die Bösen, die irgendwie über die Gebühren irgendwie die Leute irgendwie abziehen. Aber auch einem Versicherungsunternehmen fällt es halt in diesem Umfeld schwer, Beiträge, also weil die legen zum Beispiel wiederum die Beiträge ihrer Mitglieder ja an.
Yeah. Ja, ja klar, genau.
Und das Umfeld war in den Jahren einfach halt so miserabel, dass die sozusagen auch nicht, also eigentlich nur noch das Geld sozusagen sicher verwahren können, um es dann auszuzahlen und zu verrenten. Mhm. Einen großen Vorteil, den Versicherungen sozusagen weiterhin haben, ist dieses, man hat halt immer diesen Risikoausgleich im Kollektiv. Mhm. Also man spart nicht nur für sich selbst, sondern es gleicht sich ja sozusagen im Kollektiv aus.
Wenn jetzt aber zum Beispiel die Allianzversicherung, ich weiß nicht, ob du mir sagst, für welche du gearbeitet hast oder immer noch arbeitest, aber wenn jetzt zum Beispiel die Allianzversicherung als eine der größten Versicherungen Deutschlands zum größten Zeichner der MicroStrategy Wandelanleihe wird, wie wir es gesehen haben vor ein paar Wochen, dann bedeutet das, dass die deutschen Versicherungen in ihrer Anlagestrategie zumindest angefangen haben zu verstehen, dass ein bisschen Bitcoin gar keine schlechte Idee ist.
Ja. Genau. Also, weil es ist letztendlich dieses, in was dürfen, also sie sind halt sehr reguliert, in was sie überhaupt investieren dürfen. Mhm. Und umgekehrt ist es ja aber auch so, dass quasi das Versicherer verpflichtet sind, ihre Gewinne, die sie durch Kapitalerträge erzielen, auch an ihre an die Versicherungsnehmer weiterzugeben. Mhm. Also dann wiederum in Form von Überschussbeteiligungen und so. Und das gab's eben früher, also das war auch noch sowas, sagen wir mal, in den 2000ern oder so, hattest du halt auch einfach sehr hohe Überschussbeteiligungen. Das heißt, also du kriegst bei einer Versicherung, bei einer Rentenversicherung immer einen bestimmten Betrag garantiert. Der ist eben so kalkuliert, quasi die Einzahlungen aller, die da rein, also die in diesem Kollektiv sind, mit ihren Sterblichkeiten gewichtet und das Ganze dann irgendwie verzinst, hast du quasi eine garantierte Leistung. Und du hattest eben immer noch einen gewissen Spielraum, also irgendwie noch mal Überschussbeteiligungen, sodass die tatsächlichen Renten, auch wenn dann nicht unbedingt das garantiert war, auch immer noch mal erheblich höher waren als das, was man eben versprochen hat, also was man garantiert hat. Und auch diese Überschussbeteiligungen sind halt immer weiter abgeschmolzen, einfach weil den Versicherern eben halt auch die Kapitalerträge ausgeblieben sind.
Ich frage deswegen mit der Konzentration jetzt auch auf das Rentensystem und auch auf das private System, weil diese Story, dass es stimmt sicher, dass Fiat-System am Anfang besser läuft und dass dein Großvater, der auch noch dazu natürlich die Wirtschaftswunderjahre und den Aufbau der Bundesrepublik und so weiter, sind wir Bundes oder sind wir im Osten bei euch?
Nee,
im Westen. Das quasi, da spielt alles zusammen, ja. Du hast Wachstum. Ich habe gestern erst wieder im Kaffeehaus in Wien gesessen und am Nebentisch waren also vier alte Männer, wirklich alte Männer, die gemeint haben, ja, mein Sohn macht immer alles am Handy, aber er kennt sich da nicht mehr aus. Und die haben sich auch darüber unterhalten, wie gut es ihnen gegangen ist und wie schlecht es quasi ihren Söhnen und Enkelkindern geht. Ich will die Geschichte nur nicht ganz so einfach glauben. Darum geht's mir. Ich glaube schon, dass es da verschiedene Stories gibt. Vielleicht gibt es einen allgemeinen Trend, der verschiedene Gründe hat. Du hast diesen Aufstieg generell nicht mehr der Wirtschaft, du hast das Fiat-System, das gegen dich arbeitet, das sehe ich alles. Aber ich glaube, dass man sich auch zu leicht tut, zu sagen, die hatten so viel besser, weil ich weiß nicht, was für ein Jahrgang dein Opa ist.
33.
Ja, also der ist geboren kurz vorm Krieg, ist als Kind, der hatte es nicht besser, weißt du?
Nee. Und ich glaube auch, wir haben heute auch viel mehr ganz andere Ansprüche als die Generation. Also das will ich gar nicht sagen. Aber sagen wir mal, bezogen auf dieses, reicht ein Gehalt, um, sagen wir mal, so einen gewissen Lebensstandard zu haben und vor allem reicht die Rente später. Also das vor allem auch, reicht die Rente.
Ja.
Und das ist halt definitiv heute nicht mehr so. Und auch dieses, wie gesagt, dieses Verhältnis Gehalt zu Rente ist eben in Deutschland immer weiter abgeschmolzen worden.
Ist das etwas, das du jetzt auch in der Realität schon jetzt mitverfolgst, also quasi dieses Thema auch, sag mal, Altersarmut, ja, ist das etwas, das dir auffällt, dass die Leute eben unvorbereitet dann in Rente gehen und erst recht es nicht klappt? Bitcoin, das ist Freiheit, aber nur, wenn du deine Schlüssel selbst verwahrst. Doch wie sicherst du deine Coins richtig? Mit der Bitbox O2, der Hardware-Wallet aus der Schweiz, die kompromisslose Sicherheit mit einfachster Bedienung kombiniert. Dein Private Key bleibt immer offline, geschützt durch eine duale Chip-Architektur und ein sicheres Element zur Schlüsselverwaltung. Für Phishing keine Chance. Jede Transaktion muss auf dem integrierten OLED-Display bestätigt werden. Und dank dem offenen Quellcode, also Open Source, kannst du dich selbst von der Sicherheit überzeugen. Bitcoin gehört dir, aber mach's richtig mit der Bitbox. Mehr Infos auf bitbox.swiss. Und mit dem Code, was Bitcoin bringt, in einem Wort, sparst du dir 5% beim Kauf. Wenn du Bitcoin kaufst, willst du faire Preise, volle Kontrolle und echten Support. Und genau das bekommst du bei Coinfinity. 0% Spread, eine integrierte In-App-Wallet mit echter Selbstverwahrung und ein Kundensupport, der wirklich erreichbar ist. Per Live-Chat mit echten Menschen oder sogar telefonisch. Und wenn du langfristig investieren willst, dann bietet Coinfinity eine der beliebtesten Methoden, den Bitcoin-Sparplan. So baust du dir Stück für Stück deine Position auf, ganz ohne Markt-Timing. Und wenn der Finger doch mal juckt, dann kannst du dir mit einem Smash-Buy deinen Preis sofort sichern, auch wenn das Fiat-Geld noch unterwegs ist. Auch Unternehmen profitieren von individuellen Lösungen, ob für Treasury-Strategien oder Bitcoin-Zahlungen. Und jetzt gibt es noch einen Bonus. Mit dem Code WASBITCOINBRINGT in einem Wort sicherst du dir 21% Rabatt auf die Gebühren, 6 Monate lang. Das gilt auch für Bestandskunden. Also, wenn du Bitcoin kaufst, egal ob privat oder für dein Unternehmen, dann mit Coinfinity. Alle Infos findest du auf coinfinity.co. Vielleicht glaubst du an Bitcoin, aber dein Portfolio steckt noch komplett in klassischen Wertpapieren. Oder du willst Familie und Firma absichern, ohne dich mit Private Keys oder Verwahrung beschäftigen zu müssen. Dann schau dir die Lösungen von Incrementum an. Die Investmentfonds, gemanagt von den Experten Mark Wallek und Ronald Stöferle, kombinieren Bitcoin, Gold und andere Werte und bieten so eine smarte Lösung für alle, die Inflationsschutz suchen und gleichzeitig flexibel bleiben wollen. Zusätzlich bietet Incrementum auch exzellentes Research zu Bitcoin und Gold. Pflichtlektüre für alle, die sich ernsthaft mit dem Thema beschäftigen. Schau vorbei auf incrementum.li/bitcoin.
Ich weiß nicht, ob es jetzt schon so angekommen ist, aber ich sehe es, dass, also nach meinem Empfinden läuft meine Generation jetzt sozusagen da so sehenden Auges hinein. Also auch, was glaube ich auch noch so ein Punkt ist, du hast halt auch, also wie gesagt, das Rentenniveau sinkt halt immer weiter oder ist immer weiter gesunken. Dann hast du auch nicht mehr unbedingt so kontinuierliche Erwerbsbiografien, auch in dort vor allem auch in diesen Zusatzabsicherungssystemen. Also das habe ich auch gesehen, jetzt bei meinem Opa, der war bei einem Automobilkonzern, da gab es auch noch eine richtig gute Betriebsrente. Also, und das ist halt auch sowas, immer so diese betriebliche Rente. Das nützt dir halt nur was, wenn, also erstens wird es nicht mehr in dem Umfang angeboten von den Arbeitgebern, wie das früher der Fall war. Und selbst wenn es gibt schon auch noch einige, die haben eine richtig tolle Betriebsrente, aber da musst du ja dort auch erstmal irgendwie deine 25, 30 Jahre arbeiten und nicht halt nach 3 Jahren das Unternehmen wieder verlassen. Ja, also auch diese Biografien sind heute ja ganz anders. Und ich sehe es halt jetzt gerade auch viel bei Frauen, auch in meinem Freundesbekanntenkreis. Da ist halt auch so dieses ganze Thema Kindererziehungszeiten oder Teilzeit dann nochmal ein Riesenthema. Weil das eben auch noch dazu kommt, wenn du halt dann 15 Jahre lang Teilzeit arbeitest, zahlst du oder erwirbst du ja noch weniger Anspruch sozusagen.
Genau, und das ist natürlich jetzt auch in einer Zeit, in der, ich weiß nicht, sind deine Großeltern noch verheiratet?
Die leben nicht mehr.
Aber waren sie
bis zum Schluss verheiratet, ja.
Das ist natürlich heutzutage auch nicht immer so. Ja, das heißt, dass du dann, wenn nach einer etwaigen Scheidung, das ist, glaube ich, schon in der Generation unserer Eltern, häufig vorgekommen, nach einer etwaigen Scheidung bist du dann natürlich, schlecht vorbereitet, als wenn du deine Erwerbsbiografie nicht besser war als bei im Durchschnitt, ne? Okay, aber wie kommt man jetzt, weil das Thema Altersvorsorge ist fraglos wichtig und wir wissen als Bitcoiner alle, warum Bitcoin da eine Rolle spielen kann, aber gleichzeitig ist es halt noch jung, es ist aufregend, die meisten sind dagegen, was auch immer. Also wie kommt man als Versicherungsmathematikerin zu dem Thema, hey, ich, wenn das so ist, dann schreibe ich ein Buch über Magic Internet Money.
Ja, gut, war schon ein langer Weg dahin. Dadurch, dass ich diejenige bin, die sich sozusagen damit beschäftigt, auch mit dem, was macht man parallel zur Vorsorge, bin ich auch bei uns zu Hause dafür zuständig. Und tatsächlich war es dann aber vom Thematischen her mein Mann, der mich da drauf geschubst hat. Ein Freund von mir, der macht da in Bitcoin. Lass dir das doch mal erklären und dann können wir ja auch mal gucken, ob wir da mal was investieren. Also rein so aus diesem, ja, Bitcoin ist sowas, in was man mal investieren könnte.
Ja, logisch, ja.
Und genau, und dann habe ich halt tatsächlich angefangen mit mal das erste Buch dazu zu lesen, mir ein paar YouTube-Videos anzuschauen, mich zu informieren, wo kaufe ich das denn, wie verwahre ich das, und bin da so gestartet. Und fand es halt irgendwie von Anfang an super aufregend und spannend. Hab zur selben Zeit auch den Job gewechselt. Also ich bin dann sozusagen aus dieser ganzen Versicherungsbranche zurück an die Universität in den Technologietransfer, wo eben mit, sagen wir mal, so Themen Industrie 4.0, Internet of Things, damals so dieses ganze, Blockchain und Maschinen interagieren miteinander und bezahlen sich gegenseitig und so halt irgendwie so der neueste heiße Scheiß war.
Ja, ich kann mich erinnern, ja. Das muss dann, was war das so,
2018.
18, ja.
Und so, dass ich halt das alles total spannend fand. Also Bitcoin, aber auch Blockchain und bin dann leider auch eine Zeit lang sowas wie Ethereum könnte ja, es ist zwar nicht selber wie Bitcoin, aber könnte ja auch was Tolles sein, könnte ja auch funktionieren. Und wie gesagt, gerade mit diesen in Verbindung Internet of Things und so, fand
hattest
ich das
du
alles
auch, Micropayments. Hattest du auch IOTA?
Nee, das war irgendwie tatsächlich, ist so ein bisschen mir vorbeigegangen.
Ja, dann gratuliere ich dir.
Genau, und war einfach total fasziniert von diesem ganzen, okay, mit sowas kann auch Micropayments und ich habe das, also Maschinen bezahlen sich untereinander, also fand das irgendwie insgesamt von der Thematik her einfach total spannend und bin halt einfach sehr, sehr viel abgetaucht in das Ganze, was so mein größtes Hobby. Hatte dann auch irgendwann diesen Punkt, okay, ich sitze mit dem in meinem Kämmerlein. Also auf der Arbeit kann man zwar über Blockchain und so reden, aber nicht über Bitcoin.
Absurd, oder? Aber ist doch absurd.
Total absurd.
Also wie sind wir da gelandet? Da gibt es dieses Bitcoin-Ding. Das ist auch in der Marktkapitalisierung immer die Nummer 1 gewesen, war immer das Original. Und wir landen in einer Welt, in der kannst du über alles labern und kommst mit IOTA und Ethereum und was auch immer um die Ecke. Aber bei Bitcoin geht die Klappe zu. Das ist absurd. Ja?
Genau. Ja, und kam dann halt zu dem Punkt, okay, immer nur quasi Content konsumieren, also alles lesen, hören, anschauen, was es dazu gibt. Ich brauche unbedingt diesen Austausch. Ja, ich muss auch drüber reden können. Und habe dann halt angefangen, ne, zu Meetups zu gehen und habe dann einfach irgendwie gemerkt, okay, es gibt hier andere in der Umgebung, mit denen man über Bitcoin reden kann. Und letztendlich über diesen Weg dann auch immer mehr und auch je mehr ich dann sozusagen auch tatsächlich zu Bitcoin, also über Bitcoin verstanden habe, immer mehr die Unterschiede auch einfach angefangen habe zu sehen. Und in der Community gab es dann irgendwie auch tolle Leute, mit denen man halt tolle Diskussionen führen kann, so wie, ja, macht irgendwie Blockchain für das und das Szenario überhaupt Sinn? Gibt es überhaupt irgendein Szenario, für das Blockchain Sinn macht, außer Bitcoin? So dass es letztendlich halt, ja, einfach dann irgendwann immer mehr in Richtung, ja, Bitcoin only, was Investments angeht, aber halt auch insgesamt in diesem, was lohnt sich einfach, sich auch seine Zeit, seine Energie reinzustecken, um eben weiter Dinge zu erfahren, sich auszutauschen, immer mehr irgendwie in die Richtung gegangen ist. Und dann kam halt irgendwann auch dieser Punkt, okay, ich möchte auch einfach dieses Wissen und auch diese Verbindung, eben dieses Altersvorsorge, Leute, macht was, gerade eben halt auch in Richtung Frauen. Und die Dinge, die ich über Bitcoin gelernt habe, möchte ich halt irgendwie verbinden und auch weitergeben. Und dann kam durch diese Les Femmes Orange Organisation oder Initiative, das eben so zustande, dass ich da auf den Konferenzen öfter mal irgendwie einen Vortrag gehalten habe und da auch gemerkt habe, okay, das ist letztendlich dieses Bitcoin als Altersvorsorge ist ein Thema, das ist für viele junge Frauen interessant. Also so, sagen wir mal, direkt nach dem Studium oder so, also so dieses, wie ich damals stand, aber auch für viele, die halt, sagen wir mal, kurz vorm Ruhestand, genau dieses, ich bin eigentlich von meinem Mann abhängig, konnte mir nicht selbst so irgendwie viel aufbauen und habe jetzt aber vielleicht noch, keine Ahnung, 3, 4, 5 Jahre, in denen ich irgendwie auch versuche, mir auch eine gewisse, dann noch was aufzubauen. Und ja, und also einfach so aus dieser Resonanz von diesen Vorträgen und der Community kam dann eben halt auch so der Wunsch, das so ein bisschen, ja, weiter aufzustellen und irgendwo was zu haben, ein Medium zu haben, dass man eben halt anderen einfach auch mal auf die Schnelle empfehlen kann, in die Hand drücken kann und mehr Leute noch damit erreicht, als jetzt halt auch rein auf den Konferenzen.
Was ich spannend finde, ist, dass es ja offenbar ein Bewusstsein gibt unter gerade Frauen, Jüngeren und Älteren für diese Altersvorsorge. Das heißt, ich habe das auch schon gemerkt außerhalb von Bitcoin, dass auch die älteren Frauen sagen, hey, ihren Töchtern vielleicht, mach vielleicht nicht dieselben Fehler wie ich bin da zu spät draufgekommen. Wie bringst du jemanden, der sich damit noch nie beschäftigt hat, dann Bitcoin näher? Was ist so dein Pitch?
Boah, gut, das kommt so ein bisschen drauf an. Also zum einen, also jetzt auch, was ein Feedback oder was sagen wir mal in der Community umgekehrt sozusagen von Frauen irgendwie kam oder was ich jetzt auch bei Freundinnen teilweise sehe, ist so ein bisschen dieses, du kannst, wenn du anfängst, dich mit Bitcoin zu beschäftigen oder da einfach auch mal nur einen Sparplan oder sowas anlegst und das mal so ausprobierst, mal so Zeh rein dippst ins kalte Wasser, so eine gewisse Abkürzung nehmen bei dem Thema. Also, weil du nicht das hast mit, mache ich das jetzt mit einer Versicherung, über eine Bank, da gibt's das und dies und jenes und wem, also muss ich mich jetzt da noch da beraten lassen und mit dem Rentenberater sprechen und mit dem Bankangestellten oder so und ich habe überhaupt keinen Überblick und deswegen fange ich am besten erst gar nicht an, weil irgendwie diese mir das irgendwie als so ein unendliches Projekt vorkommt. Ja, also gefühlt, ich muss erst noch mal das Ganze studiert haben nebenher, um mich jetzt irgendwie um meine Altersvorsorge zu kümmern. Und das ist sozusagen letztendlich, auch wenn Bitcoin vielleicht jetzt nicht unbedingt so das einfachste Thema ja ist, aber wenn man mit solchen Dingen wie jetzt sozusagen so einem einfachen Sparplan oder mit einfachen kleinen Schritten anfängt, kann es halt eine gute Abkürzung sein durch diesen ganzen Dschungel.
Also, was du mir sagen willst, ist, dass Bitcoin eigentlich simpel ist.
Ja.
Weil Bitcoin kann ich, ohne mich mit Versicherungen zu beschäftigen, ohne mich mit Banken zu beschäftigen, ohne mich mit auch vielleicht dem staatlichen System zu beschäftigen, kann ich einfach kaufen, staken, sparen, Sache erledigt.
Genau.
Das erklärt dann auch, warum in den Firmen und in den Versicherungen und in den Banken Bitcoin eigentlich keinen interessiert.
Ja, es ist eine schwere Konkurrenz.
Aber, wie wir mit Allianz schon erwähnt haben, kommt sie offenbar auch in die Portfolien der Versicherung. Mhm. Also es ist simpel. Und wenn es jetzt darum geht, quasi, also wo war für dich der Punkt, du hast jetzt ein Buch geschrieben und da erklärst du das natürlich alles sehr schön, aber wo war für dich der Punkt, wo du sagst, hey, okay, das ist seriös, das ist ernst zu nehmen, das ist kein ich sag's jetzt mal provokant, das ist jetzt nicht die Tulpenblase, weil ich frage dich deswegen, weil ich kann mich erinnern, als ich bei der Zeitung noch war, 2017, 2018, da gab es auch so einen Typen, der hier in Österreich Bitcoin für die Pensionsvorsorge angepriesen hat. Ja? Und es kann schon sein, dass das damals ein Scam war, aber mein erster Eindruck war auf jeden Fall, der spinnt, das ist ein Scam. Obwohl ich auch schon Bitcoin, ich habe ja, weißt du, aus heutiger Sicht, okay, jetzt gibt es da gewisse Akzeptanz und es gibt BlackRock und es gibt, wenn man das rauskommt, wer weiß, weil es den hier eine Strategic Reserve da, was auch immer. Aber wann wir für dich der Punkt erreicht, dass du sagst, okay, das spielt, das ist jetzt nicht nur eine reine theoretische Spielerei, sondern das spielt jetzt für mein Leben eine reale Rolle.
Ich kann es dir gar nicht mehr genau sagen, wann es für mich jetzt der Punkt war. Wahrscheinlich einfach dieses immer mehr Wissen anhäufen, sich immer mehr damit beschäftigen, dass man sich immer mehr traut. Ja. Weil, also ich habe jetzt gerade auch neulich mit einem Bekannten mich darüber unterhalten, wo man irgendwie auch denkt, naja, man war zwar 2020, als der Kurs so eingebrochen ist, schon im Space, aber damals hätte man niemals den Mut gehabt zu sagen, so, jetzt hau ich da mal ordentlich was rein. Also das war so ein Reinwachsen. Ich kann dir nicht genau sagen, letztendlich, was jetzt der Knackpunkt war. Wenn ich es jetzt gegenüber anderen argumentiere, ist tatsächlich für mich gerade jetzt auch das mit den ETFs ein großer Punkt. Weil ich mir da denke, naja, es ist, also bisher war, also vorher war jetzt auch nicht nach dem Motto, das ist ein Scam oder das könnte doch irgendwie nichts sein oder irgendwas, aber immer noch auch diese Angst, wenn es hart genug reguliert wird oder schwer genug gemacht wird, kann es halt kaputt gemacht werden. Also vielleicht jetzt nicht Bitcoin an sich, ja, aber dieses darin vernünftig vorzusorgen oder so. Mit den ETFs, denke ich, kam da jetzt, ist für mich so dieses, da kam so viel Kapital rein, so viel Interesse, dass es funktioniert, dass es nicht wegreguliert werden kann. Also weil einfach hinter den Investoren von BlackRock steckt einfach so viel Power, dass man sozusagen da Bitcoin wieder wegzunehmen oder wegzuregulieren, das sehe ich nicht mehr.
Und das hat dann auch dir quasi einen Schub gegeben, dass du sagst, jetzt erst recht, jetzt kann ich mich auch öffentlich oder bei meinen Freunden für Bitcoin aussprechen.
Ja, oder so mindestens dieses, sagen wir mal, dass man eher jemanden, also letztendlich muss natürlich ja jeder für sich selbst entscheiden und kann ich ja sozusagen keinen Financial Advice in der Hinsicht aussprechen und dennoch tut man es ja irgendwie damit, indem man drüber redet, indem man ein Buch schreibt, ja, und gerade jetzt auch als Aktuarin, als Versicherungsmathematikerin halt irgendwie auch zu sagen, okay, das ist eine gute Sache, diese Sicherheit kommt tatsächlich dann irgendwo letztendlich durch dieses, weil ich denke, dass durch diese Großgewichte man es sozusagen nicht mehr kaputt bekommt.
Was ist aus versicherungsmathematischer Sicht sozusagen Bitcoin? Kannst du das irgendwie einordnen in diese Matrix, die da in deinem Kopf ist, mit der du da arbeitest?
Das passt da ja eigentlich nicht rein. Also es lässt sich dann sozusagen nicht.
Was heißt das? Du rechnest dir aus, wie viel Geld muss man sparen, wie viel Geld muss man haben, um einen bestimmten, sage ich mal, Standard in der Rente erreichen zu können. Ist das Versicherungsmathematik oder habe ich das falsch verstanden?
Genau, gut. Das würdest du mit dem klassischen Produkt sozusagen machen. Genau. Ja, dass du ja irgendwie schaust, was muss ich monatlich sozusagen was fehlt mir als Lücke? Was muss ich sozusagen monatlich irgendwo aus einem Produkt bekommen? Oder was fehlt mir, wenn ich das aufsummiere, sozusagen über meine erwartete Lebenserwartung in der Rentenphase? Was fehlt mir an Kapital sozusagen zu Rentenbeginn? aus dem ich dann eben monatlich was entnehmen würde. So geht man bei einem klassischen Produkt vor, um dann eben zu schauen, was muss ich sozusagen monatlich ansparen, um genau diesen Kapitalbetrag oder eben um diese Rentensumme pro Monat dann zu erhalten. Das genau. ist natürlich bei Bitcoin schwierig. Also jetzt wirklich zu sagen, ich mache einen Versorgungslückenschluss.
Aber sollten wir da nicht hin? Das ist ja meine Frage dann. Wenn man es seriös betrachtet, sollte man nicht anfangen, sich dann auszurechnen, okay, das ist der Preis von Bitcoin, das ist die, nehme ich mal an, die langfristige Wertsteigerung, die ich erwarte, und dann auf Basis dessen einen Plan entwerfen. Das muss doch dann. Oder ist Bitcoin einfach nur, ich kaufe Bitcoin und drücke die Daumen, dass ich recht habe, wenn ich in die Rente gehe?
Ja gut, du kannst es schon so machen. Aber ich meine, jetzt eine seriöse also letztendlich für die Berechnung müsstest du ja wissen sozusagen, was Bitcoin in 30 Jahren wert ist.
Aber wir nehmen ja auch eine Berechnung vor für Aktien, Anleihen, also da ist in diese Berechnung geht ja eine gewisse Rendite ein, in jedem Fall, oder?
Ja gut, aber jetzt zum Beispiel, jetzt, wie gesagt, das ist ja tatsächlich jetzt bei einer klassischen Rentenversicherung, kriege ich ja den Betrag tatsächlich garantiert.
Weil ich ihn eingezahlt habe oder weil die Versicherung es veranlagt?
Genau, weil die Versicherung ist veranlagt.
Ja, aber die Versicherung. Also,
und dir quasi den Zins zusagt. Der ist halt deswegen halt nicht mehr viel, weil sie es ja garantieren müssen. Ja. Aber da kann ich halt tatsächlich sagen, was kommt raus. Anders ist es schon so ein bisschen bei so einem Fondsprodukt. Ja. Aber da hast du halt auch schon sehr große Spannweiten. Ob man tatsächlich jetzt, also ich meine, jetzt im Buch habe ich auch einfach mal so ein paar Berechnungsbeispiele angestellt. Aber mich tatsächlich jetzt nicht gewagt zu sagen, okay, ich rechne das jetzt irgendwie hoch, wenn ich jetzt einen Sparplan habe von Bitcoin über die nächsten 30 Jahre, was kommt da am Ende raus? Also ich habe jetzt halt einfach mal Berechnungsbeispiele angestellt, sozusagen rückwirkend. Ja, also wenn ich es in bestimmten Zeiträumen, in verschiedene Zeiträume auch betrachtet, also sozusagen, klar, die zu Anfang waren natürlich gigantisch, aber jetzt auch, sagen wir mal, Zeiträume von paar Jahren, da war dann auch 2021 und so weiter mit drin. Und was wäre da passiert sozusagen, wenn ich da einen gewissen Sparplan gehabt hätte und dieses Kapital dann einfach jetzt liegen gelassen hätte bis heute? Ich weiß, also ich halte es für sehr schwierig, egal mit welchem Chart für, sagen wir mal, Bitcoin-Prognose jetzt irgendwo das tatsächlich hochzurechnen. Ich meine, gleichzeitig sage ich auch nicht so nach dem Motto, steck alles in Bitcoin, damit das deine Altersvorsorge ist, sondern einfach nur, ich sehe es als ein sehr, sehr gutes Tool, um eben dieser Versorgungslücke ein gutes Stück weit entgegenzuwirken.
Weil du aber davon ausgehst, dass der Preis sich positiv entwickelt.
Ja, und sagen wir mal, positiver entwickelt, als ich das jetzt irgendwie mit anderen Produkten machen könnte.
Aber wenn wir davon ausgehen, dass der Preis sich positiv entwickelt und wenn wir davon ausgehen, dass der Preis sich positiv entwickelt als andere Produkte, könnten wir dann nicht einfach in der quasi konservativsten Variante das andere Produkt nehmen und 2 Prozentpunkte draufschlagen? In der Rendite?
Wahrscheinlich. Also.
Na, ich frag ganz konkret, ja. Ob wir nicht langsam in diese Richtung kommen. Ich habe auch, also Klammer auf, ich weiß es sogar, ich habe einen Bitcoiner in der Hinterhand, der schon 20 Jahre älter ist als wir oder ein bisschen weniger, ich möchte mir nichts allerdings, der hat auch schon angefangen, da mit Excel-Sheets eben diese Berechnungen vorzunehmen und sich zu überlegen, okay, was können wir konservativ annehmen? Ja, oder wir nehmen die Annahmen von Michael Saylor, 50%, 40%, 20%, 30%, 10% per annum. Ja, irgendwann wird der Bitcoin per annum Rendite sich anpassen an die wir von einem S&P 500 erwarten. Ja, das wird aber nicht passieren, bevor wir in Rente gehen, wir zwei. So. Mhm. Das heißt, ich sag mal, wenn wir davon ausgehen, dann macht es doch Sinn, wenn wir einfach auch mal, wenn wir quasi die Bitcoin-Preiserwartung mit unserem Leben mappen. Und auch uns überlegen, weil nur kaufen und hodeln ist schön und gut, vor allem wenn man 20 bis 30 ist, aber ab einem gewissen Alter braucht man ja einen Plan. Und ich glaube, das ist ja auch das Problem von vielen Menschen, dass sie gar keinen Plan haben. Mhm. Stell dir vor, deine Heizung würde sich selbst bezahlen oder besser noch, dir Bitcoin verdienen. Mit den Mining-Heizungen von 21 Energy wird genau das möglich. Statt Strom nur für Wärme zu verbrauchen, nutzt du ihn doppelt. Für eine effiziente Beheizung deiner Wohnung, deines Büros oder sogar einer ganzen Industriehalle. Die Installation ist einfach, die Technik smart und du produzierst Bitcoin, statt nur Heizkosten zu zahlen. Und das Beste, mit dem Code WASBITCOINBRINGT bekommst du 5% Rabatt auf alle Produkte. Auch einzelne Miner sind im Shop von 21 Energy erhältlich. Klingt spannend? Dann schau dir die Lösungen an auf 21energy.com. Viele von euch wollten schon immer mal selbst Bitcoin minen, aber ohne riesige ASICs oder komplizierte Setups. Genau dafür gibt es den BitX SoloMiner von solomining.de. Kompakt, leise und perfekt für Solomining. Das heißt, du kannst direkt Blöcke finden ohne einen Pool. Und jetzt gibt es noch 5% Rabatt mit dem Code WASBITCOINBRINGT in einem Wort. Probier es aus, solomining.de.
Ja, definitiv. Aber sagen wir mal, die erste Sache ist ja auch schon mal, sich dessen bewusst zu werden, sozusagen, was fehlt mir überhaupt? Also ohne, dass ich das jetzt zurückrechne, was bedeutet das sozusagen in Bitcoin-Rücklage pro Monat? Mhm. Der erste Schritt tatsächlich, dieses sich bewusst zu werden, was fehlt eigentlich?
Und dann sollte man natürlich auch in der Vorsorge, so wie Bitcoin generell, ein Sicherheitskonzept haben, das nicht darauf aufbaut, dass du nur eine Hardware-Wallet hast und wenn du die verlierst, ist over. Das ist, glaube ich, auch wichtig.
Genau. Also ich meine, das ist natürlich schon, also von wegen, was ich vorhin gesagt habe, mit dem ist es der einfache Weg, um jetzt irgendwie einen Sparplan aufzusetzen und sich mal sozusagen um die Vorsorge an sich zu kümmern, finanzieller Art. Aber es ist natürlich nicht unbedingt der einfache Weg. Also man muss dann schon auch in die Technik einsteigen, um eben halt auch, sag mal, in der Lage zu sein, auch in 20 oder 30 Jahren auch auf das Geld zuzugreifen und dass es bis dahin sicher verwahrt ist. Mhm.
Was sind so die größten Frageblocks, die auf dich zukommen, wenn du mit Menschen redest? Weil du hast ein Buch geschrieben, das ist ja quasi Bitcoin für alle, die denken, Bitcoin sei nichts für sie. Also das heißt, du willst ja quasi Leute ansprechen, die eigentlich eine ablehnende Meinung haben gegenüber Bitcoin. Mhm.
Genau. Dementsprechend ist natürlich schon auch sehr viel, ich nenne es mal so, Einwandsbehandlung, also die ganzen verschiedenen Vorurteile oder auch, was sind denn Risiken, ja, irgendwie darauf einzugehen. Das ist natürlich immer irgendwie ein wichtiger Punkt. Und halt auch eben genau dieses, also Risiken im Sinne von, was kann man alles falsch machen, ne? Also wovor muss man sich sozusagen in Acht nehmen? Das sind, denke ich, so die Key-Points.
Was ist das? Also wir wollen es ja jetzt den Leuten auch mitteilen, weißt du? Wir wollen ja nicht nur, untereinander wissen wir es, aber es sollen ja auch Leute einschalten, die quasi sich denken, es ist nichts für mich, also überzeugt mich.
Ja gut, also viel dieses, wie kaufe ich das eigentlich, wie funktioniert das überhaupt, das zu kaufen, kaufe ich denn, und dann auch zum Beispiel so Dinge zu erklären wie, es ist in Ordnung, wenn du es auf der Börse XY kaufen willst, aber dann bitte nicht dort liegen lassen. Ja, also kümmere dich drum, dass du es irgendwie selbst verwahrst. Das sind halt, glaube ich, so die Dinge, die man am Anfang, ja.
Und glaubst du, dass das besser wird, dass das die Leute weniger abschreckt? Weil diese Eigenverantwortung ist abschreckend. Es ist, weil gerade wenn ich mich an die Versicherung wende, habe ich ja den Vorteil, das ist vielleicht teuer und vielleicht habe ich nicht so viel Rendite, aber ich kann zumindest die Verantwortung abschieben. Mhm.
Ja, also ich glaube, das ist schon ein großer Punkt. Dieses, ich habe keine Hotline, ich bin selbst dafür verantwortlich. Das ist schon, also das ist schon abschreckend, wobei ich umgekehrt selbst davon ja auch so fasziniert bin, welche Unabhängigkeit mir das gibt, welche Backup, sodass das auch häufig so noch meine Beispiele sind. So dieses, gerade wenn man jetzt irgendwie gesehen hat, so während des Ukraine-Kriegs oder so, also so dieses, wenn alles zusammenbricht, nehme ich meine Bitcoin und gehe. Also dieses Argument, dieses, ich bin zwar selbst dafür verantwortlich, aber es ist halt auch einfach diese, sagen wir mal, Selbstermächtigung, die damit einhergeht, hat halt auch einfach sehr, sehr viele positive Seiten. Aber klar, also ich denke, es gibt durchaus sehr, sehr viele Personen, die sind halt froh, wenn sie das komplett abgeben können. Und aber je mehr, sagen wir mal, je einfacher auch die Lösungen werden, also je einfacher dieses, wie kaufe ich, wie funktioniert so eine Hardware-Wallet, wie spielt das ineinander, miteinander zusammen, trauen sich, glaube ich, auch immer mehr Personen. Also das ist halt, glaube ich, auch so dieses, sagen wir, das an die Hand zu geben, welche Anbieter gibt es oder welche Produkte, sodass es halt möglichst einfach ist. Also ich kann mich noch daran erinnern, so mein erster Kauf war dann eben auch dieses, okay, ich will auch von Anfang an, ich habe verstanden, ich sollte das selbst verwahren, ich will das auch direkt abziehen. Bin fast gestorben bei dieser ersten Transaktion, bei diesem Abziehen von der Börse, weil ich ja auch gleichzeitig noch so geizig war, weil ich auch verstanden habe, ich zahle hier pro Abziehen und nicht irgendwie prozentual zum Betrag. Und auch wenn das jetzt nicht so viel war, aber dann ist man ja irgendwie auch zu geizig, das jetzt irgendwie probehalber in x Tranchen zu zerlegen und dann irgendwie zu zittern, kommt das auch wirklich auf der Hardware-Wallet an. Ja.
Die klassische deutsche Sparsamkeit, ja, du hast dir nicht mal eine Test-Transaktion gegönnt. Einfach Augen zu und durch. Ja?
Genau. Und ich glaube, und da ist halt auch, da gibt es mittlerweile ja einfach tolle Anbieter und Lösungen, sodass es auch einfach so viel einfacher wird, ja, dass die diese Ängste einfach irgendwo genommen werden. Und das sind, glaube ich, halt auch gute Argumente, dass Leute sich dann auch trauen, in diese Eigenverwahrung zu gehen.
Also die Kombination quasi aus besserem Angeboten, vereinfachter Technologie, aber auch größerer gesellschaftlicher und, sage ich einmal, Mainstream-Akzeptanz, die dazu führt, dass die Menschen dem auf das zugehen. Ich habe es ja auch erlebt und ich frage ja auch deswegen, weil ich jetzt ich bin jetzt im vierten Jahr mit diesem Podcast und mit diesem Kanal und ich habe es bis jetzt nicht auf die Reihe gebracht, Videos zu machen über diese grundlegenden Fragen. Und jetzt habe ich aber den Eindruck, dass der Zeitpunkt langsam gekommen ist, wo ich mir das dann auch anschauen sollte, weil eben immer mehr Leute reinkommen und gerade wir als Bitcoin-Only-Kanäle eigentlich zu sehr abdriften in unsere eigenen Themen, weil wir ja auch immer das Neue erzählen wollen und wir können nicht immer nur das Gleiche wiederholen, aber gleichzeitig, wie sollst du dich mit Bitcoin als Alternative zum staatlichen Rentensystem auseinandersetzen, wenn du nicht mal weißt, wie du das sicher in Eigenverwahrung hältst, wenn du nicht mal weißt, wie du es am besten kaufst, wenn du nicht weißt, was dein eigenes, und für mich gehört dann auch diese Lebensplanung dazu. Also ich glaube, das ist eines der ganz großen Themen sein wird in den nächsten Jahren, dass man wirklich auch seriös ausrechnet, okay, du sparst jetzt an und dann entsparst du. Und es geht nicht darum, das Zeug endlos zu, oder natürlich, ja, ich meine, Stichwort Firefish, Stichwort Bitcoin-Kredite, wir kommen schon in eine Welt, in der das Ganze auch stark durch Finanzprodukte organisiert wird. Du kannst natürlich dann auch Bitcoin nutzen, um einfach so Fiat-Liquidität zu besorgen, ohne sie zu verkaufen. Das ist natürlich möglich. Und da wird es auch mehr Produkte geben und vereinfachte Produkte geben. Aber ich glaube, auch dieser mentale Umschwenk von Hodl, Hodl, Hodl auf ich nutze das jetzt, um mir meinen Lebensabend zu ermöglichen, ich glaube, der ist nicht unwichtig.
Ja. Ja, und was du sagst, ist mit diesem, das für die Anfänger, also aus dieser Community, aus diesem Bitcoin-Only, was für quasi die Einsteiger zu machen, das halte ich auch für enorm wichtig, weil man sieht ja auch, gerade jetzt, wenn so solche Phasen wie jetzt der Preis geht hoch, plötzlich spricht jeder über Bitcoin, dass nicht sozusagen genau von den dann wieder von den Falschen, also so oder so von den Scammern letztendlich die Einsteiger abgefischt werden, ja, und irgendwo, sagen wir, vielleicht in die Irre geleitet. Und das war mir mit dem Buch letztendlich auch ein Anliegen, so dieses, immer wenn ich in meinem Bekanntenkreis mal sozusagen jemanden, sag ich mal, das Interesse für Bitcoin wecken konnte, was gebe ich demjenigen an die Hand? Also es gibt zwar schon, sagen wir mal, den einen oder anderen Podcast, wo man sagen kann, okay, hör dir den mal an. Wobei dann jetzt eine Bekannte dann auch den, ja, die war dann so fleißig oder hat dann den, sie hat immer Fehler gemacht, die hat gedacht, sie müsste von vorne hören und hat dann bei 2020 angefangen, die Folgen zu hören. Und auch an Büchern oder so. Ich meine, kommt jetzt letztendlich parallel zu dem, dass ich das geschrieben habe, kamen jetzt, glaube ich, in den letzten Monaten schon auch einige Einsteigerbücher auf den Markt. Aber letztendlich, ich habe so das Buch geschrieben, was ich mir gewünscht hätte. So die Sammlung an, sagen wir mal, Einwandsbereinigung, an dieser Kombination mit der Altersvorsorge, und dann diese Erläuterung, was ist Bitcoin eigentlich? Also so diese Kombination, die ich mir gewünscht hätte, jemanden einfach halt in die Hand drücken zu können, damit er sozusagen so einen ersten Zugang zu Bitcoin bekommt.
Absolut. Und wenn man es durchblättert, ich meine, du gehst ja wirklich von, wie funktioniert Bitcoin, wie funktioniert die Eigenverwahrung, bis eben dann auch Seite 100 Bitcoin-Altersvorsorge, Versorgungslücken. Also das ist dann schon dein Spezialthema. Es ist jetzt kein reines Bitcoin-Buch, sondern du hast dann schon diese Anwendung eigentlich drinnen, die ich so wichtig finde. Also diese Connection mit der richtigen Welt sozusagen. Gut. Mhm. Das Buch heißt Bitcoin für alle, die denken, Bitcoin sei nichts für sie. Von Nadine Wermke im Gabal Verlag. Ich gebe natürlich alle Links hinein, die notwendigen Links hinein, sowohl zum Verlag als auch zu Jeff Bezos, der das sicher auch im Handel hat, im Angebot hat. Wie ist es denn jetzt im Normie-Job? Wie ist es denn in der Versicherung? Haben die dann inzwischen kapiert, Bitcoin ist cool oder ist das immer noch ein Problem?
Ich bin ja jetzt an der Uni.
Ah, du bist jetzt an der Uni,
2018.
Genau. Okay. Ah ja, okay.
Teils.
Gut, aber an der Uni
daher, ich wandle immer noch in zwei Welten und versuche da, wo es geht, die miteinander verschmelzen zu lassen. Also mal die ein oder andere Veranstaltung zu organisieren, wo dann irgendwie Bitcoin auch Thema ist. Hatten im September eine Online-Konferenz, dafür konnte ich Alex Kletzlin gewinnen für eine Keynote.
Ah, sehr cool.
Genau, also ich versuche immer mal, das so irgendwie miteinander zu verbandeln und das da sozusagen zu droppen und einzuflechten. Aber es ist, ja, also tatsächlich, warum auch immer, habe ich das Gefühl, so in der akademischen Welt und sogar bei Informatikern, also ich bin an einer technischen Universität, wird es teilweise trotzdem immer noch irgendwo als irrelevant abgetan oder als was auch immer. Also wird es tatsächlich nie bei so ernst genommen.
Nur weil sich Leute mit Computern auskennen, heißt das noch lange nicht, dass sie sich mit Bitcoin auskennen. Diese Erfahrung haben wir, glaube ich, schon oft gemacht. Ja. Na gut, dann würde ich sagen, drück denen dein Buch in die Hand. Hast du das schon versucht, den Informatiker?
noch nicht ganz, nee.
Nadine, bist du unterwegs auf Bitcoin-Konferenzen, wo man dich treffen kann?
Ja, ich werde in Ingolstadt sein im Oktober. Genau, das ist so das im Moment in der Planung. Ansonsten dann beim Meetup in der 21 Community.
Und wo?
Was denn?
Wo beim 21 Meetup?
21 Pfalz.
21 Pfalz, habt ihr hingehört, 21 Pfalz, kommt vorbei, redet mit Nadine. Findet man dich auch online? Bist du unterwegs auf den verschiedenen Social-Media-Kanälen und auf Noster oder lässt du das sein?
Genau, ja, ich bin auf Noster und auf X als Hoddle-Diene.
Okay.
Und habe fürs Buch jetzt auch Insta aufgesetzt, aber ja, das ist halt noch relativ klein, Bitcoin für alle.
Bitcoin für alle. Ich bin. Was? Wie heißt's? Instagram bin ich natürlich ein bisschen stiefmütterlich unterwegs. Ist immer so, weil ich quasi zu alt bin dafür. Aber ich habe gehört, dass das sehr beliebt ist.
Ja, also ich muss gestehen, also die Kanäle, das ist alles ein bisschen stiefmütterlich, weil ich stehe mit Social Media tatsächlich auch so ein bisschen auf Kriegsfuß. Es ist einfach nicht so meins. Gleichzeitig, ja, wäre es wahrscheinlich schlau gewesen, jetzt auch, sagen wir mal, Vorbuchveröffentlichung, sich eine gewisse Insta-Community aufzubauen, weil letztendlich, glaube ich, ist es der richtige Kanal für die Zielgruppe. Aber ja, also wie gesagt, so meine Zeit in Social Media zu stecken, damit tue ich mir noch ein bisschen schwer. Also dann das jetzt eher eben im letzten Jahr genutzt, um das Buch zu schreiben und jetzt eben halt zu schauen, dass ich das im Rahmen jetzt von dem einen oder anderen Vortrag dann eher in die Breite trage.
Super. Nadine, ich wünsche dir alles Gute. Ich hau natürlich die Links und die zum Buch und zu deinen Kanälen in die Shownotes, auf das alle dir folgen mögen. Wir sehen uns spätestens in Ingolstadt und ich kann euch nur empfehlen, holt euch das Buch und schenkt es weiter an die Leute, die, wo ihr glaubt, sie sind die, die denken, Bitcoin sei nichts für sie. Danke, Nadine.
Danke dir.
Ich hoffe, euch hat diese Folge von Was Bitcoin bringt gefallen und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Apple, Spotify da oder ein Like auf YouTube, ein Subscription auf YouTube, das freut mich auch immer. Da könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen oder ihr schreibt mir ein Mail an hallo@wasbitcoinbringt.com. Vielen Dank auch an die absoluten Legenden von euch, die das Ganze über Fountain hören oder andere Value for Value Apps und immer wieder auch Satz rüberschicken. Dafür bin ich mega dankbar. Das ist mega motivierend. Besucht auch unbedingt meine Sponsoren, unsere Sponsoren, die uns unterstützen und auch Codes zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Coinfinity, wie 21 Energy, wie Bitbox, wo ihr mit Was Bitcoin bringt, günstiger einkaufen könnt. Und die Liste an Vorteilen, die euch dieser Code bringt, die ganze, die könnt ihr auch finden auf wasbitcoinbringt.com. Schaut euch da unbedingt die Vorteile an. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico.